willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist und ich freue mich erst recht auf die heutige Folge aus zwei Gründen. Zum einen, das weißt auch du nicht, lieber Frank, habe ich heute vor 2 Jahren meine allererste Podcast-Folge aufgenommen und wow, sozusagen eine Premierenfolge. Wir haben heute Folge 90. Und zum anderen, ich habe den Namen gerade schon gesagt, habe ich heute einen großartigen Gast, den ich zunächst bei Cognize mit Johannes und dann vor 2-3 Wochen im Edslab-Podcast mit Daniel Julian gehört habe und er ein unfassbar gutes Buch geschrieben hat und bei dem ich einfach dachte, hey, wenn ich das hinbekomme, dass der in meinen Podcast kommt, dann sind das großartige Learnings, von denen wir alle profitieren können. Von daher erst einmal Frank Asmus. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Podcast aufnehmen.
Vielen Dank für diesen schönen roten Teppich. Freue ich mich drüber.
Möchtest du für die 2-3 Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil du eben nicht in dieser Sales-Bubble unterwegs bist, sondern ja eher als Professional Speaker, ich glaube auch beim Greater Festival und Co., nochmal so 2-3 Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
Ja, wenn du einen Speaker fragst, erzähl mal kurz, dann geht das richtig los. Also ich habe ursprünglich Theaterregie studiert am Reinhardt-Seminar, also berühmte Schauspielschule in Wien. Vor über 30 Jahren, als ich da im Studium war, kam ein Unternehmen auf mich zu und dieses Unternehmen war Apple. Und es ging also um die Unterstützung für die Bühne, strategische Kommunikation auf der Bühne. Und das war damals einfach ein gut bezahlter Job für mich, nicht mehr. Aber ich habe irgendwann verstanden oder durfte verstehen durch Apple, wie wichtig eben Kommunikation ist, strategische Kommunikation. Und ich habe also als Theaterregisseur dann gearbeitet. Ich war parallel auch 10 Jahre Schauspiellehre. Aber diese Wirtschaftsarbeit wurde immer größer. Und ich war sozusagen der erste Speaker-Coach, ich glaube europaweit eigentlich, für den Bereich Keynotes. Ja, und das mache ich heute auch noch. Also ich bin führender Keynote-Speaker-Coach für Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer und professionelle Speaker. Selber bin ich aber eben auch Top 100 Speaker und mein Feld ist also Führungskommunikation und strategische Kommunikation. Und Sales ist ja nichts anderes als Kommunikation.
Hab davon gehört und umso schöner, dass wir heute mal gucken, welche Parallelen wir da ziehen können, weil ich glaube, unfassbar viel, ne? Auch was ich aus dem Buch schon mitgenommen habe von Storytelling über Fokus, Struktur. Ich meine, letztens einen Post von dir gesehen über das Thema Skripte und geskriptete und es ist ja immer eine Diskussion, hey, bin ich Team Skript oder bin ich es nicht? Dabei ist ja eigentlich jede gute Erfahrung irgendwie geskriptet, die wir heute haben. Von daher viele Themen, auf die ich super gerne mit dir noch einsteigen möchte. Frank, bevor wir da reingehen, die erste Frage, die ich für dich habe, die ich für alle meine Gäste habe, als kleinen Icebreaker. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit, ich sag mal, im Sales ist? Vielleicht hast du auch einen anderen Bezug als Speaker oder wenn es um Präsentation geht. Und wie gehst du damit um?
Also ich meine, es ist ja uns allen bekannt, also die größte Angst, würde ich jetzt mal sagen, ist die des Menschen vor Ablehnung. Und damit hat man natürlich im Sales total zu tun. Das ist eigentlich alles. wenn du da cool bist, dann hast du bessere Abschlüsse, hast ein besseres Leben. Also daran kann man arbeiten.
Hast du da einen Trick für dich mitgenommen? Wenn du sagst, wir haben das alle, gehe ich davon aus, du hattest das vielleicht auch mal in irgendeiner Art und Weise. Ja, klar. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass bevor du auf eine Bühne gehst, und wenn so Greater beispielsweise ist ja dann in der Lanxess Arena, wenn ich mich täusche, sind ja doch ein paar mehr Leute als irgendwie 50, wie du da für dich mit umgehst?
Also ich meine, ich coache es ja auch bei den Leuten, aber letztendlich haben wir, also es geht um Angst. Ja, es geht um Angst, das ist also eine Emotion. Und man kann sich erstmal fragen, man könnte sich fragen, was ist überhaupt eine Emotion, ne? Und wie entsteht eine Emotion? Oder auch die interessantere Frage, wie kannst du eine Emotion verändern? Ne? Wie kannst du die Angst verändern? Und es ist, letztendlich gibt es 3 Hebel aus wissenschaftlicher Perspektive zur Veränderung einer Emotion. Das erste ist körperliche Vitalität, also körperliche Energie. Das heißt also, jede Depressionsbehandlung in der Klinik beginnt damit, vielleicht bekommst du eine Pille, die wirkt auch auf körperlicher Ebene. Aber dann geht es darum, raus aus dem begrifflichen Denken, da wo die Angst entsteht, rein in den Körper. Ja, das heißt, durchtöpfern, durchspazieren, durch vielleicht Sport machen. Also Sport ist eigentlich der beste Hebel. Also auch zum Ausgleich der Angst. Ja, also ne? Das heißt also, Top-Speaker, die auf einem gewissen Level sind, in der Regel machen sich immer fit vorher. Machen sich immer körperlich fit. Und ich kann auch sehen, dass es immer mehr Companies gibt da draußen, wo man früher total drüber gelächelt hat, die sich gemeinsam morgens körperlich fit machen. Ja, das ist wissenschaftlich der beste Hebel. Und das muss nicht lange machen, da reichen 10 Minuten. Ich weiß ja, ob ich es auch im letzten Podcast erzählt habe. Ich mache ja immer im Hotelzimmer dann so 10 Minuten, hüpfe ich so vor mich hin, weißt du, so Hände nach oben. War ja Schüler vom Sammy Molcho, war es der Guru der Körpersprache. Und wenn du einfach eine gewisse Bewegung modelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch das Empfinden bekommst. Also wenn du 10 Minuten so hüpfst, ja, nach oben, ist echt schwer, schlecht drauf zu bleiben. Und es ist auch echt schwer, in der Angst zu bleiben. Also der erste Hebel ist immer der Körper. Und wenn du dann emotional, also ein bisschen gelockert bist, du hast Energie im Körper, dann kannst du den zweiten Hebel dir anschauen, Fokus. Also Fokus im Wahrnehmen oder Denken. Also du kannst dich ausrichten im Körper. Ich richte mich jeden Morgen nach dem Hüpfen aus, meine Werte, aber eben auch meine Mission. Giving is living. Wenn du was für andere machst, wirst du frei. Das ist das Wunder eigentlich. Ne? Also wenn du auf die Bühne gehst mit 16.000 Leuten, nehmen wir mal Greater, wie du gerade gesagt hast, 16.000 Leute vor dir. Du wirst dann frei, wenn du auf die Bühne marschierst, möglichst gut vorbereitet. Hashtag Skript, ja. Und echt was teilst für die Leute. Ne? Also die Hingabe an andere Menschen befreit uns aus unserer Ich-Bezogenheit und entfaltet erst unser wahres Potenzial. Die Angst kommt immer aus der Ablehnung des Ichs. Das ist eine Ich-Bezogenheit. Und wenn ich nach außen gehst mit Hingabe, dann bist du frei. Also der zweite Hebel nach Körper ist dann also der Fokus. Und das dritte ist ja, naja, denk nochmal an Theater. Ich war Theaterregisseur bei der Premiere. Die eine Hälfte der Schauspieler sagt, oh, scheiße, Premiere, oh, ich bin so aufgeregt. Ja, die andere Hälfte sagt, yeah, Premiere, ich bin so aufgeregt. Das heißt, die framen, sagt man in der Kommunikation, die framen einfach die Situation anders als die anderen, weißt du? Das heißt, wenn du aufgeregt bist, kannst du sagen, oh, scheiße, ich bin aufgeregt. Du kannst aber auch sagen, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich, weil Erfolg ist freiwillig. Du musst ja nicht Sales machen und du musst auch nicht auf die Bühne. Das heißt, es sind diese drei Bereiche. Ich sag's nochmal, der Körper ist der stärkste Hebel, dann der Fokus, dann wie du sprachlich etwas framest. Das sind die drei Hebel.
Und gute Leute machen sich halt...
Sorry. Ja, und gute Leute machen sich halt fit vor der Bühne, weil du kannst ja auch nicht, weißt du, 16.000 Menschen emotional wirklich mitziehen, wenn du selber im Keller hockst, ja, oder von der Angst im Freeze auf die Bühne gehst. Das geht halt nicht. Du musst dich frei machen.
Ich teile das, was du gerade sagst, zu 100%. Ich würde dazu sagen, da noch viel ist vielleicht sogar noch das, was im Kopf auch passiert, weil deine Gedanken bestimmen ja in gewisser Weise, wie du schon gesagt hast, deine Realität. Ich hatte es damals bei, ich glaube, es war Simon Sinek, der gesagt hat, hey, so bei, ob egal, ob du nervös bist oder nervous oder excited, du spürst halt die gleichen körperlichen Symptome. Es ist die Art, wie du es framest, was du gerade gesagt hast. Aber das Zweite eben auch, wie deine Haltung sozusagen deine Gedanken positiv wieder verändern. Das ist mal selber im Selbsttest gesehen, wenn du dich gerade hinstellst, zum Beispiel die Schulter nach hinten ziehst, du kannst keine negativen Gedanken im Moment haben, du bist automatisch positiver. Und das hilft dann natürlich auch, wenn du, bevor du in den Call reingehst, dann mal kurz auszuatmen, gerade hinstellen oder bevor du auf die Bühne gehst, wie du schon gesagt hast, ne, sich vorher in so einen Modus reinzubringen.
Ich war auch letzte Woche, also ich mache ja Coaching, ich mache Workshops, also wo es um Ergebnisse geht. Ich mache aber ab und zu auch Seminare. Ja. Und letzte Woche hier in Berlin war Führungskommunikation. Das ist so ein Seminarklassiker, den ich vor über 15 Jahren mal kreiert habe. Und da waren Führungspersonen, ein Unternehmer hat mir gesagt, ja, das gibt so eine Studie, der hat es mir nachher auch als Link geschickt. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass die Unternehmen, deren CEOs Sport machen, also da geht es praktisch erstmal nicht um Energie, sondern nur um Fitness, wesentlich umsatzstärker unterwegs sind als bei Unternehmen, wo die CEOs keinen Sport machen. Das kann man natürlich gucken, was ist da eine kausale Beziehung, aber es ist so, ne? Also wenn du halt dich wirklich in die Energie gehst, das habe ich auch, egal ob Großkonzern, ich denke da gerade an eine Großbank im Süden Deutschlands, der Typ ist halt extrem fit, der macht sich morgen immer fit und so geht er halt auch durch den ganzen Tag. wahrscheinlich der erfolgreichste CEO einer Großbank in Deutschland, was eine eigene Leistung betrifft. Ja. Das sehe ich aber auch beim KMU, weißt du, wenn irgendwie eine Agentur, wenn die Founders ordentlich im Saft stehen, dann sind die wahrscheinlich auch hungriger und weißt du, reißen mehr. Also auf deine Frage zurück, Angst lähmt uns und das größte Problem im Sales ist Angst. Deswegen tu was dafür, dass du da durchkommst. Angst ist ja nichts anderes als Ego. Weißt du, die Kuh auf der Weide hat keine Angst. Die Kuh steht da und frisst Gras. That's it. Ja? Und wenn der Wolf kommt, rennt sie halt um ihr Leben. Ja, das ist alles. So ist. Ja, deswegen hat sie auch ein unproblematisches Leben, so wie der Hund auch. Ich weiß nicht, ob du einen Hund hast. Ja? Wenn er dich sieht, freut er sich einfach. Na, also wenn du Liebe willst im Leben, hol dir einen Hund, weil der dich nicht kritisiert. Der sagt nicht, oh, wie siehst du heute schon wieder aus und du bist zu spät. Das macht der Hund nicht. Der freut sich einfach nur. Ja? Das heißt also zurück. Ja, die größte Hinderung in allen Bereichen ist das Ego und es ist die Angst.
Hund habe ich noch nicht. Dem würde ich, glaube ich, zeitlich aktuell nicht gerecht werden.
Aber ja, ich auch nicht.
Dennoch kann ich es nachvollziehen. Und gerade der Punkt, ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig auch zu verstehen, wenn wir über das Thema Cold Calling zum Beispiel nachdenken. Das ist ja, und Angst vor Cold Calling, es ist ja genau diese Angst vor Ablehnung, dass wir in dem Moment komplett in unserem eigenen Kopf sind und es eigentlich ein sehr, ist jetzt radikal vielleicht, das zu sagen, aber ein sehr egoistischer Gedanke ist, weil wir nicht beim Kunden sind und wie wir dem Kunden eigentlich gerade helfen können. Warum das für den Kunden eigentlich gerade relevant ist und warum wir vielleicht die Lösung haben, sein Problem, was er gerade höchstwahrscheinlich hat, zu lösen.
Klar, und das immer auf das Skript zurück, weil du vorher gesagt hast, also wir können über Skript sprechen, wir können auch über die Strategie von Cold Calls sprechen. Du weißt da ja viel mehr als ich wahrscheinlich. Aber ich habe eben sehr, sehr viel gesehen. Ja. Ich bin ja jeden Tag in anderen Unternehmen, ob es ein Großkonzern ist, ob es ein KMU ist, ob es ein Startup ist hier in Berlin oder auch ein Einzelunternehmer. Und es gibt halt extrem viel schlechte Cold Calls. Das ist das Problem. Aber natürlich im B2B-Bereich ist es ein ganz normaler Vorgang Cold Calls, weil alle B2B-Unternehmen müssen und wollen verkaufen. Und wenn du gerade jetzt jemanden anrufst und der sich da schlecht verhält, dann hat er halt nicht verstanden, wo er arbeitet, weil die müssen auch verkaufen. Das ist alles. Also das Problem ist nur, dass eben Cold Calls häufig so, ich sag mal, unkreativ sind. Du merkst, der Mensch ist nicht wirklich mit dem Menschen gerade verbunden, sondern liest halt sein Skript vor, das, was man jetzt nicht hören will. Das Skript ist womöglich schlecht, ja. Also gibt es schöne Sache aus der Kommunikationspsychologie. Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Sag ich nochmal. Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Also eine gute Dramaturgie eines Skript ist super, wenn es aber zu rhetorisch ist, zu verkünstelt ist, da klingt dann die Authentizität nicht mehr durch. Und das ist ein Riesenproblem, weil ich mit Menschen telefonieren und nicht mit Skripten. Ja. Also es gibt viele, viele Sachen, die wir besprechen könnten. Aber zum Beispiel dieses Posting, was ich gemacht habe, da war ich in Hamburg bei einer tollen Company. Die haben auch ein richtig starkes Skript, haben die, ja. Also richtig gut. Das ist eine Heldenreise, also eine sehr gute Dramaturgie. Und das kann man ja vergleichen wie auch auf der Bühne. Ne? Du hast vielleicht eine gute Rede oder du hast eine richtig gute Keynote. Das muss zwar jetzt nicht Wort für Wort sein, also unbedingt eigentlich nicht. Du brauchst aber eine richtig gute Struktur, wo es hoch und runter geht, wo der Kunde oder das Publikum geführt wird. Und das ist die eine Seite. Und ohne diese Seite wird's auf der Bühne oder in einem Sales Call halt total schwierig. Du brauchst dieses möglichst richtig geile Skript oder diese richtig gute dramaturgische Rede. Die brauchst du einfach, ja, hochrelevant. Ja, und dann darfst du sie halt auch füllen, Kraft deiner Persönlichkeit. Und dann wird's richtig gut. Wenn das beides zusammenkommt, dann wird's richtig gut. Ja. Und da haben wir eben bei dieser Company, die ein gutes Skript haben, einfach vom Theater ausgehend, haben sie gemerkt, dass in jedem Text Emotionen stehen und dass man sich selber in einem Text entfalten kann. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber man kann sich selber entfalten. Hoch, tief, laut, leise, ja. Da macht's auch viel mehr Spaß. Und die Abschlussrate geht halt auch durch die Decke. Weil ich halt merke, es ist ein Mensch vor mir. Ja. Das haben wir eben gemacht. Wie habe ich das gemacht? Ganz einfach. Ich habe nochmal diese Prinzipien von dem sehr guten Skript haben wir nochmal wiederholt. Und dann haben wir einfach mal, kein Witz, habe ich sie geführt, so durch so Chorübungen, in hohe Emotionalität. Das heißt, die haben dann nach einer kleinen Charme von vielleicht 30 Sekunden plötzlich sich mal in vielen Variationen von Emotionen erleben dürfen. heißt das so als Chor, ja. Leid, leise, laut, Wut, Freude und so weiter und hat total Spaß miteinander, ja. Und dann habe ich das übertragen auf griechische klassische Texte aus dem Theater, weil da ist die Emotion total hoch. Und da war es so lustig, weil dann ein Vertriebler plötzlich griechische Antike gesprochen hat, ja, riesig stark und groß. Hat sich total entfaltet und hat sich gefreut in dieser Emotion. Und dann haben wir das Skript genommen. Und plötzlich hat er entdeckt, was da alles in seinem Skript drinsteht, in Wirklichkeit. Und hatte total Spaß mit dem Skript. Also zusammengefasst, es geht um das richtig tolle Skript. Auf der einen Seite natürlich und auf der anderen Seite um die Verwirklichung des Skripts durch die Entfaltung eines tollen Vertriebsmitarbeiters. Das ist alles.
Es klingt so unfassbar einfach, aber ich glaube, von den Dingen, die du gerade schon gesagt hast, da sind viele Dinge drin, die wir im Sales klassischerweise stark vernachlässigen. Sondern du hast schon gesagt, ne, Skripte klingen irgendwie auf der einen Seite robotisch, auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, dieses Storytelling-Element wird einfach so unfassbar wichtig. Mir sind halt Daten, Zahlen, Fakten im Zweifel egal, sondern die Nachvollziehbarkeit, wie sie das Leben einer anderen Person vereinfacht haben, bereichert haben, wie ein Problem gelöst wurde, was der Impact daraus war. Aber eben nicht als, ja, und dann haben wir die Open Rate um 12% gesteigert, okay, whatever, sondern eben, was konkret bedeutet das? Ich habe gerade gar kein gutes Beispiel dafür zur Hand. Aber ist das, was es eben dann zum, was am eben dann noch überzeugt?
Also ich traue mich mal, mein Buch anzusprechen. Das ist kein Pitch, sondern weil du vor Ort auch darüber gesprochen hast. Und meine Struktur über mein Buch, das ist ja, ich habe es ja mal exemplarisch mal vollzogen, ist eine Heldenreise mit 12 Szenen. Und die 12 Szenen sind also 3 Akte. Ich habe also in meinem Buch 3 große Teile, ne, wie auch die meisten Theaterstücke aufgebaut sind und so weiter. Diese Teile heißen, weil die Kognitionspsychologie sich da so wunderschön wiederfindet in der Antike, die heißen Logos, Pathos, Ethos. Und damit ist eigentlich auf der obersten Ebene alles gesagt. Was heißt es? Logos heißt die Klarheit auf der Sachebene. Also hast du für mich relevante Botschaften und so weiter und so fort. Da geht es um Klarheit. Pathos geht, Menschen zu überzeugen, heißt sie emotional zu gewinnen. Und welche kognitionspsychologischen Prinzipien sind da eben wichtig? Darüber rede ich da. Da gehört auch Storytelling eben dazu. Und das dritte ist Ethos. Da geht es also um eine Glaubwürdigkeit. Und viele Sales-Buden, sage ich jetzt mal, ich sag's mal extra abwertend, ja, weil ich bestimmte eben nicht meine damit. Also es gibt viele Sales-Leute, die sind einfach nicht glaubwürdig. Das muss aber nicht so sein. Du kannst einfach eine richtig gute Struktur haben, Logos, ja. Du kannst da den Kunden wahnsinnig gut abholen durch Storytelling, auch gut durch gut Zahlen, Daten, Fakten, durch tolle Cases und so weiter. Und du kannst auch extrem glaubwürdig sein. Und das hast du ja vorher eigentlich schon gesagt. Ich glaube auch, dass Glaubwürdigkeit immer wichtiger wird. Warum? Ja, in einer reichweitenstarken, oder sagen wir mal, es gibt sehr viele Leute mittlerweile, die haben reichweitenstarke Inkompetenz. Heute
sehr schönes
fallen,
Wort.
Ja, vielen Dank. Wie immer mehr Leute fallen da bei Agenturen und so weiter auf die Nase und sind und haben gehen damit größerer Vorsicht jetzt um. Und deswegen glaube ich, ist Glaubwürdigkeit wird immer wichtiger, dieses Gut. Also Vertrauen wird immer wichtiger. Ja. Also dass man merkt, dass halt die Anzahl der Follower oder so nicht entscheidend ist für eine Kompetenzvermutung zum Beispiel. Darüber rede ich im 3. Kapitel.
Ich finde es einen sehr, sehr auch schwierigen Aspekt, ne, weil ich glaube, das Thema Glaubwürdigkeit ja etwas ist, was wir uns als Sales, wie soll ich sagen, Bubble, selber kaputt gemacht haben. Also Sales killed Sales, weil irgendwie das, was gestern funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr, weil es morgen alle machen. Mhm. Wenn jeder hingeht und behauptet, hey, ich habe das beste Produkt für dich und die beste Webseite und Co. Ich habe das beste Produkt für dich. Jede Webseite sagt das, jede E-Mail sagt das, jeder Cold Call sagt das einfach. Und wir überhaupt nicht mehr über Probleme sprechen auf der einen Seite, überhaupt keine Persönlichkeit mehr dahinter haben. Und da schließt sich, glaube ich, auch so ein bisschen der Kreis zum Thema Fokus, Klarheit, vielleicht auch Selbstführung, zu wissen, wofür stehe ich eigentlich und was will ich eigentlich kommunizieren, über welchen Kanal. Dann wird es einfach unfassbar schwierig, natürlich auch das Interesse von jemandem überhaupt zu wecken. Weil jemand, der, weiß nicht, du arbeitest mit Executives, ich will nicht wissen, was so durchschnittliche Executive in einem Mittelständler bis Blue Chip im Zweifel an E-Mails pro Tag bekommt. So, ich glaube nicht, dass du da die Chance hast, to be fair, wirklich durchzukommen. unter normalen Umständen.
Ja, und das, die Sache ist eben die, es bräuchte eigentlich viel weniger. Warum? Weil ich nehme ein Beispiel, damit es konkret wird. Also der Markt der KMUs ist ja riesig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt in Deutschland 3,4 Millionen Unternehmen. Ne? Davon sind, glaube ich, es gibt 3,5 Millionen Unternehmen und 3,4 Millionen davon sind KMUs. Also wenn du jetzt praktisch ein Angebot hast für KMUs, 3,4 Millionen, ja? Nehmen wir mal das Angebot, du machst Social Media oder du machst digitales Marketing oder digitalen Sales, dann brauchen die das ja wirklich. Ja, das heißt, du musst da gar nicht so krass pitchen und Unglaubliches versprechen, sondern sie brauchen das ja wirklich. Und dieser Markt ist nicht sättigbar. Du musst dir vorstellen, 3,4 Millionen, okay, ziehen wir mal 1 Million großzügig ab, weil die keine Knete haben. Und dann ziehen wir vielleicht mal 1 Million ab, weil die, was weiß ich, zu klein sind oder sowas oder schlechte Rendite haben. Dann bleiben immer noch über 1 Million Unternehmen für dich übrig, wenn du ein gutes Angebot hast. Deswegen, ich finde immer so klar, was Steve Jobs eben damals gesagt hat. Ich bin ja so Apple geprägt, ne? Ich arbeite für die ja immer noch. Best Product, Best Marketing. Also du brauchst ein gutes Produkt und dann davon kannst du dann ableiten, richtig gute Kommunikation über das Produkt. Du musst nicht Dinge versprechen, die du nicht hinkriegst. Und viele Agenturen haben in den letzten Jahren, weil sie halt wachsen wollten, also skalieren wollten, haben sie Dinge versprochen, die sie nicht können. Und das spricht sich immer mehr rum. Das ist eben sehr, sehr schlecht. Ja, es spricht sich zum Beispiel rum, weil ich ja in diesen verschiedenen Bereichen bin. Zum Beispiel bei den Konzernen spricht sich immer mehr rum, auch bei großen Mittelständern, dass es halt viele Agenturen gibt, die halt einfach nur skalieren wollen. Gepusht durch bestimmte andere Agenturen, die davon leben, dass sie diese Agenturen hochpushen. Verstehst du? Weißt du? Und dann hat man halt 2, 3 Erfahrungen gemacht als großer Mittelständler mit solchen Agenturen und sagt mal, davon will ich nichts mehr hören.
Ja, to be fair, ist auch gerade wenn wir über Software-Sales reden, da ist dann ja auch viel Investoren getrieben und es werden natürlich gewisse Wachstumsraten vorausgesetzt, gewisse Schlagzahlen vorausgesetzt, was immer dazu führt, dass die Qualität in der Ansprache natürlich komplett leidet. Also ich würde gar nicht sagen, dass du 1 Million Unternehmen brauchst, sondern du brauchst eigentlich einen kleinen, nischigen Markt, den du verstehst, bei dem du weißt, hey, den kann ich wirklich helfen, da bin ich gut drin, kannst dir halt das Netzwerk in diesem Bereich aufbauen. Und ich meine, Positionierung, Personal Branding, und dann ist LinkedIn da der eine Kanal, ich meine, spielt da genauso rein. Ein gutes Storytelling, Inszenierung im Zweifel, wobei auch das ist natürlich, mit LinkedIn ist auch irgendwo eine Bühne. Und dann als drittes, ich glaube, du hast es auch am Rande angesprochen, so wie kaufen wir heute denn ein, ist dann eben auch im Zweifel Social Proof und der kannst du auch durch Storytelling bringen oder eben indem du halt wirklich nach Empfehlungen fragst und die halt auch wirklich sehr, sehr gezielt einfach einsetzt. Und dann ist Sales und auch Prospecting gar nicht mehr so die große Herausforderung. Ich glaube, aber da muss man auch als Unternehmen im Zweifel umdenken und weggehen von diesem, ich sag's mal, einfach nur blinden KPI-Tracken oder blinden Aktionismus zu sagen, wir brauchen Schlagzeil. Nee, wir brauchen eben mehr Qualität und echte Beziehungen wieder. Du hast es gerade gesagt, ne? Zurück zu, wir kaufen von Menschen, wir wollen mit Menschen interagieren.
Genau, also ich würde natürlich sagen, um es genau zu sagen, aus meiner Perspektive ist natürlich alles wichtig. Ja, das heißt, die Frequenz, die Frequenz ist natürlich schon ein wesentlicher Faktor. Ne? Also die Zahlen, die ich so sehe, wann Vertriebsmannschaften eben sehr erfolgreich sind, nehmen wir nochmal Großbank oder auch großer Mittelständler, das hat halt auch mit Frequenz zu tun. Nur wir waren ja gerade an dem Punkt, diese falschen Versprechungen sind das Problem. Ja, und in einem Wachstumsmarkt, ne, vor 3 Jahren war man im Wachstumsmarkt in vielen Bereichen, da kann man sagen, hey, ja, man kann breite Brust machen. Jetzt sind wir ja eher, es ändert sich gerade zum Glück wieder, aber wir sind eher im Markt, wo viele Unternehmen halt sich ganz schön strecken müssen. Und da wirkt es nicht mehr, da wirkt diese breite Brust nicht mehr. Da wirkt eben auf der anderen Seite viel mehr wirklich glaubwürdige Cases von Unternehmen, die vielleicht so gestrickt sind wie mein Unternehmen. Das funktioniert. Immer in Krisensituationen oder Krisenmärkten funktionieren gut Storytelling über Unternehmen, die so mein Unternehmen in etwa abbilden, die ich womöglich sogar anrufen kann oder sowas, ja. Also ja, das ist wichtig für Krisensituationen, dass man das immer weiß. Es geht um Cases von anderen.
Da sind wir ja wieder genau bei dem Thema, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Das heißt, ich muss eben meine Nische, mein Produkt, meinen Markt eben so gut verstehen und meine Zielkunden so gut verstehen, dass ich das eben auch nutzen kann. Weil wenn ich bei, einem kleinen Startup anrufe und denen erzähle, hey, ich arbeite mit Apple, dann ist das schön, aber dann wird das Unternehmen vielleicht auch denken, hey, das ist sowieso out of range und was habe ich mit denen zu tun? Sondern es muss halt relatable, wie soll ich sagen, so nachvollziehbar sein. Punkt.
Ja, absolut, ja. Aber was ich eben nochmal sagen wollte, ist, das ist alles gut und hat sich immer mehr herumgesprochen, was man alles machen kann. Also man kann eben E-Mails verschicken und also Newsletter und man kann direkt anrufen. Und es gibt so viele schöne Möglichkeiten, ja. Und natürlich ab einer gewissen Größe deines Unternehmens rate ich dir zu allem, ist ganz klar. Ja. Aber nochmal, es gab jetzt einige Jahre, wo man sehr stark mit falschen Versprechungen hausieren ging. Und das funktioniert jetzt immer weniger gut. Es geht immer, im Augenblick immer mehr wieder um Glaubwürdigkeit.
100%. Wie würdest du sagen, spielt so dieses Thema auch Personenmarke dort mit rein? Also, um es konkret zu machen, ich bin immer wieder zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs. Ich habe letztens mir gedacht, so ein Bekannter von mir, Jan, liebe Grüße, mit dem mache ich auch das ein oder andere Training immer wieder zusammen, war selber eben, hat seine Story geteilt, wie er selber eben als Jugendlicher auf der Straße gelebt hat, wie er in den Sales gegangen ist und teilt solche Geschichten, ist da sehr authentisch, was ich unfassbar gut finde, weil du lernst über den Menschen halt viel kennen und du willst eigentlich mit dem Menschen eben auch gern zusammenarbeiten versus wir haben so eine Feiererfolg, wir sind die besten Kultur, wo halt aber einfach, wo sehr schwer nachvollziehbar ist, für was eben die Personen stehen. Und ich glaube, ich wünsche mir eigentlich, dass wir viel, viel mehr von diesen authentischen Geschichten haben. Auf der anderen Seite, ich persönlich tue mich zum Beispiel sehr schwer damit, Dinge aus dem Persönlichen zu teilen, weil ich mich immer frage, hey, ist das überhaupt relevant? Was ist überhaupt relevant für andere und was nicht? Wie siehst du das?
Also erstmal sage ich jetzt schon seit 20 Jahren, steht ja auch in meinem Buch, man kann sich auch dagegen entscheiden, aber persönliche Sichtbarkeit von Menschen aus einem Unternehmen sind deswegen so wichtig, weil Menschen folgen Menschen, folgen Menschen. Also mein Beispiel ist zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit beispielsweise ein paar Jahre zurück. Keiner von uns ist ja ein Experte oder Expertin für Coronaviren. Niemand, der hier zuhört, da brauchst du dir nicht einbilden. Ja. Und ich habe ja auch nicht den Virus morgens seziert am Küchentisch und habe meinen Kindern gesagt, worum es jetzt geht. Ich habe ja keine Ahnung. Das heißt, manche haben dem Drosten gefolgt, andere einen anderen Forscher oder Forscherin, manche auch irgendwelchen Influencer, manche auch einem veganen Koch in Kreuzberg. Meine Güte, kann man ja machen. Kann man machen. Aber was die Aussage jetzt dessen ist, Menschen folgen Menschen. Und Menschen sind halt die Möglichkeit, sichtbare Menschen ein Unternehmen am schnellsten zu skalieren und Hashtag Elon Musk auch wieder am schnellsten gegen die Wand zu fahren. Was diesen Satz Menschen folgen Menschen eben wieder zeigt. Das heißt, insbesondere bei inhabergeführten KMUs oder auch größeren Mittelständlern, ist es halt extremst hilfreich. Denk nochmal an, dafür stehe ich hip, dafür stehe ich mit meinem Namen oder sowas. Weißt du, der so macht das jetzt auch und es ist gut so. Weißt du, oder Apple gäbe es nicht ohne die persönliche Sichtbarkeit von Steve Jobs auf der Bühne. Der hat ja das Keynoting eigentlich erfunden. Ne? Keynote war eigentlich früher, vor allen Dingen war es die, es gibt noch das auch im Englischen immer anders, aber die Keynote war der erste Ton eines A Cappella Kurs, worauf sich alle ausrichten. Das ist die Keynote. Ne? Und es hat eben Steve Jobs für sich genutzt. Und für ihn war, und ich weiß das sehr gut, weil seine Keynotes war das Zentrum der strategischen Kommunikation des gesamten Konzerns. Das heißt, die Sales-Botschaften, die er auf der Bühne hatte, die wurden nachher auch von Sales-Leuten von Apple und Apple halt sehr gute Sales-Leute in Deutschland natürlich übernommen. Das heißt, nochmal zurück auf deine Frage. Ja, persönliche Sichtbarkeit ist total geil. Und wir sind mittlerweile ja alle Personenmarken geworden. Für mich ist die Unterscheidung einfach die, natürlich solltest du viel Content teilen über Business, weil es geht um Business. Aber Du bekommst halt eine große Identifikation mit Menschen, wenn du auch mal was Persönliches erzählst. Du kannst ja entscheiden, was ist privat und was ist persönlich. Das unterscheide ich halt sehr genau. Es gibt bei mir ganz viele Bereiche, die kennt von mir niemand. Das ist privat. Ja. Also wie ich meiner Frau Sex habe, das geht keinen etwas an. Ja. Aber ich erzähle sehr viel persönliche Geschichten, weil die eben eine sehr große Identifikationskraft haben und deswegen Menschen sich dann mit dir verbinden, denn Menschen folgen Menschen.
Ich finde es, was du gerade gesagt hast, nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich glaube, für jedes Sales-Team beispielsweise, ich erinnere mich immer daran, das ist jetzt ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob du das Unternehmen Gong kennst, ist ein Unicorn aus San Francisco, machen Call-Recording-Software und sind...
Ich habe mich verwechselt, ich meinte was an. Okay.
Aber sind unfassbar groß. De facto aber habe ich von denen damals 3 Leute in meinem LinkedIn-Feed gesehen, die halt sehr, sehr aktiv waren, regelmäßig gepostet haben, guten Content gemacht haben. Und die 3 Personen sind relativ zu einem relativ ähnlichen Zeitpunkt wieder verschwunden und haben eigene Sachen gemacht, andere Projekte, andere Unternehmen. Und es kommt mir so vor, als wäre dieses Unternehmen nicht mehr existent. Was natürlich Schwachsinn ist, weil die sind genauso groß wie vorher, aber sie fallen in meinem eigenen Feed beispielsweise überhaupt nicht mehr auf. Durch 3 Leute, was eben umgekehrt auch zeigt, hey, wenn du ein 10-Mann-Unternehmen bist oder hast ein Sales-Team von 4, 5 Leuten und jeder von denen ist eben in einer gewissen Branche aktiv, dass du auch viel, viel, viel größer wirken kannst, als du eigentlich bist und den Impact, den du haben kannst, weil Menschen folgen Menschen eben auch, so viel größer ist, als jetzt irgendwie LinkedIn-Ads zu schalten über deine Company-Page oder ähnliches.
Ja, das siehst auch da an, zum Beispiel, warum ging das so ab und wurde ich der erste Speaker-Coach in Europa? Weil die Digitalunternehmer, das sind ja die, die eigentlich digital sehr gut Menschen erreichen können, die Digitalunternehmer auf die Bühne gingen. Das heißt, also selber sichtbar wurden. Das, weißt du, was ich meine? Also eigentlich könntest du ja sagen, hey, wir können digital, was muss man auf die Bühne kommen? Nein, weil die wissen, wie wichtig persönliche Sichtbarkeit ist und wie stark das sein kann und welche Identifikation es erzeugt. Und das andere ist eben Hashtag Marke, dass du über verschiedene Touchpoints Leute eben erreichen kannst und natürlich diesen Auftritt auf der Bühne, den kannst du auch natürlich nutzen für digitales Marketing. Das kommt ja auch noch dazu, dass du eben auch andere Formate da zeigst, anderes von dir zeigst. Also das ist eben so interessant, dass ausgerechnet die Digitalunternehmer, wo man sagen würde, die brauchen doch nicht auf die Bühne, dass die ausgerechnet vor allen Dingen auf die Bühne wollten und noch wollen übrigens.
Ich fand den Vergleich total spannend, den ich vor ein paar Wochen, Monaten irgendwo gelesen habe. Da ging es darum, wer eigentlich historisch gesehen die besten Musiker waren. Ne? Und wir demokratisieren ja gerade gefühlt alles. Weil wenn du zurückdenkst, so 300-400 Jahre, I don't know, da brauchtest du irgendwie Bildung. Der Zugang zu Musik war unfassbar schwer. Und wie viel großartige Musiker kennen wir aus der Zeit? Ja, wahrscheinlich niemanden. Wahrscheinlich kennen wir maximal die Komponisten. Und selbst da fallen uns vielleicht irgendwie 5 bis 10 ein. Ne? Dann denken wir jetzt irgendwie mal 30, 40 Jahre zurück. Da hast du irgendwie viele Alben, aber der Zugang war, du musstest irgendwie singen können und jemand musste sagen, hey, ich glaube, dass das gut wird. Und heute demokratisieren wir das so weit, dass irgendein Rap-Künstler online ein Video hochlädt, das gefällt den Leuten. Und die ganze Fachpresse wird sagen, oh mein Gott, das kannst du ja nicht machen, aber wird dann irgendwie Deutschlands erfolgreichster Rapper aller Zeiten. I don't know. Das passiert ja auch über dann eben Social Media. Ne? Jeder hat halt einfach jetzt die Chance, darüber eben die Reichweite aufzubauen und sollte sie eben dann auch nutzen, weil gleichzeitig auch die Konkurrenz natürlich entsprechend hoch ist.
Ja, und was ist eine Marke? Ne? Was würdest du sagen, was ist eine Marke?
Eine Marke, ich glaube, der Identifikation in gewisser Weise zu einem bestimmten Thema.
Genau. Ich finde immer schön eben diese Aussage von Brian Sharp, ne, von dem australischen Forscher, den kennst du wahrscheinlich auch. Eine Marke hat mentale Verfügbarkeit in den Köpfen der Zielgruppe. Ne, also das heißt, in einem Konzern gesagt wird oder auch jemand muss eine Rede halten, dann gibt's auch den Keynote-Speaker-Coach da, diesen Regisseur. Dann hätte ich in diesem Augenblick mentale Verfügbarkeit in den Köpfen meiner Zielgruppe. Und jetzt kann man fragen, wie entsteht denn das? Ja, deswegen ist die Frequenz so wichtig. Es entsteht durch möglichst konsistente Markenimpulse über eine längere Zeit. Also genauer gesagt kann man sagen, hohe, auf jeden Fall, aber konsistente Markenimpulse über eine längere Zeit. Du hast irgendwie 3000 Markenimpulse von Miele. schon als Kind. Die Tante hatte eine Miele, du kommst am Geschäft vorbei, da steht eine Miele, dann liest du da die Miele und Miele, Miele, Miele. Dann bist du Student, kaufst du die erste Maschine vielleicht gebraucht. Ach, dann nehme ich doch die Miele, ist doch eine Marke, ist doch besser als die andere, die kenne ich nicht. Das heißt also, es geht um viele Markenimpulse und möglichst eben auch über verschiedene Touchpoints. Und so entsteht eben eine Marke. Und da haben wir eben im Augenblick, wie du ja sagst, extreme Möglichkeiten. Und wenn manche denken, ja, aber es ist schon alles so voll. Ja, es wird voller. Aber ich meine, nehmen wir mal das Beispiel LinkedIn, was du vorher gesagt hast. Nehmen wir mal das Beispiel LinkedIn, finde ich ganz schön. Mein Sohn, der hat Abitur gemacht und hat mich dann zu einer Rede begleitet und einen Film über mich gedreht. Das war eben jetzt, wie lange ist jetzt her? Halbes Jahr, wo so eine Zeit war, wo man bei LinkedIn eben gut sichtbar werden konnte mit Videos. Das Ding hat über 500.000 Aufrufe bekommen. Musst dir mal vorstellen, 500.000 auf LinkedIn. Weißt du, meine Zielgruppe auf LinkedIn sind Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer und Führungspersonen und so. Das ist ja gigantisch. Das heißt, der LinkedIn ist wirklich für mich ein Inbound-Kanal. Ich poste da was, ja, ein-, zweimal die Woche. Das mache ich immer sehr, sehr gerne, weil ich wirkliches Content-Marketing mache. Ich bemühe mich da wirklich, was Schönes zu teilen, wirklich Erfahrungen zu teilen, kläre mich selber darüber. Und das Lustige ist, jetzt mein Geheimnis in deinem Podcast, ich habe, glaube ich, einmal schon drüber gesprochen, und zwar, als dann Corona kam und ich musste nicht mehr reisen, dann habe ich einfach meine LinkedIn-Postings der letzten Jahre genommen, weil ja in jedem LinkedIn-Post auch wirklich viel eingeflossen ist an Energie und habe die in die Struktur gebracht, Logos, Pathos, Ethos und Heldenreise und daraus mein Buch eingesprochen. Dadurch ist auch in meinem Buch so viel Content drin, weil ich halt Content-Marketing mache, zurück zu LinkedIn. Also ich bemühe mich da wirklich, mache wirklich Content-Marketing. Ich nutze auch den Content für andere Bereiche nochmal. Und es ist wirklich ein Inbound-Kanal. Also ich bekomme Kaltanfragen von CEOs, die habe ich noch nie gehört. Ja. Und das ist genau, was Marke ist. Ja, die sind irgendwann, haben die mich entdeckt, ja, Discovery. Dann irgendwann kam dann diese Vertrauensaufbau über Monate. Und dann tun sie mich eben Conversion, LinkedIn, nach irgendwie, was weiß ich, 10 Monate, nach 2 Jahren schreiben sie mich an. Ja. Ist das geil?
Ja. Braucht fairerweise Zeit.
Braucht Zeit,
ja. Klappt bei mir inzwischen auch relativ gut, dass, glaube ich, der ein oder andere weiß, hey, wofür ich stehe, welche Themen es sind. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch schwierig, diese Klarheit für sich zu finden und in eine gute Kombination eben zu bringen mit einer, du hast es gesagt, an Emotionalität, aber eben, oder nehmen wir mal Storytelling als Beispiel, ne? Also zu wissen, wofür stehe ich und wie bringe ich jetzt diese Message rüber und wie konvertiert die am Ende auch.
Absolut. Also, und ich, weißt du, ich bin gar nicht so, wie soll ich sagen, ich versuche wirklich relevanten Content zu teilen, Punkt. Und dann überlege ich mir, manchmal denke ich, okay, jetzt würde ich gern mal, habe ich mal wieder Lust auf ein paar Kunden über LinkedIn. Das ist wirklich so, so bin ich, ja. Ich mache das immer am Montag. Dann sage ich, okay, ein meisterhafter Pitch ist unsichtbar. Und dann erzähle ich, beispielsweise habe ich da erzählt, das ist eine wahre Geschichte, von einem Unternehmen, ist auch ein KMU, 300 Mitarbeiter, sitzt in Hamburg, habe ich erzählt, wie ich so einen Positionierungsworkshop mache. Und habe das auch als Heldenreise aufgebaut, also wieder Storytelling gemacht, ja, ganz sauberes. Und habe aber gesagt, ich will danach mindestens 4 Kunden. Also Abschluss, 4 Kunden. Ne? Das hat auch funktioniert, weißt du? Also, was will ich damit sagen? Ab und zu, also zum Beispiel der Video mit meinem Sohn, das war ganz klar Discovery. Das meiste, was ich auf LinkedIn teile, ist einfach nur Vertrauensaufbau oder auch Wiedererinnerung beim Bestandskunden, dass sie dann sagen, ach, den Asmus könnte man mal wieder anrufen. Und manchmal gehe ich eben auf die Conversion und mache einen Pitch. Sag, wenn du Lust drauf hast, dann lass uns sprechen. Und wenn ich das unten hinschreibe, dann melden sich Leute wieder. Aber das mache ich eben nur manchmal. Jeder hat ein anderes Unternehmen, ein anderes Geschäftsmodell. Aber ich bin immer, ihr merkt es da draußen, ich bin so begeistert, weil ich mir, stell mal vor, würde ich hier in Berlin am Alexanderplatz ein Plakat machen und an einem der großen Hochhäuser da hängen. Das kostet mich vielleicht mit Produktion, Planung, Aufhängen, 4 Tage hängen lassen, 180.000 Euro vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen billiger. Ja, vielleicht kriege ich es billiger hin, aber es muss ja alles produziert werden. Er muss aufgehängt werden und so weiter. Und gut, sind es 120.000, sagen wir mal großzügig, kriege ich danach ein paar Anfragen. könnte sein, wenn ich Glück habe, vielleicht bekomme ich 3 Anfragen für 120.000 Euro. Ja, und bei LinkedIn ist es einfach meine Hingabe, meine Zeit, die ich da reinstecke. Ja, würde ich 120.000 Euro in die Hand nehmen und bei LinkedIn reinstecken, brauche ich sofort, was weiß ich, 4 Mitarbeiter mehr oder mehr. Weißt du, wie ich meine? Also das ist diese unfassbare Chance. Ich verstehe auf der einen Seite, dass man manchmal wieder genervt sein kann. Oh, es funktioniert nicht so, wie ich dachte und so weiter. Hashtag falsche Versprechungen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es eben, was du gesagt hast. Was haben wir heute für Möglichkeiten? Du kannst heute als Selbstständiger zu den, und zwar locker, zu 1% der bestverdiensten Menschen in Deutschland gehören. Du kannst ein Unternehmen relativ schnell aufbauen und zu den 0,1 bestverdienenden Menschen in Deutschland gehören. Das geht heute nur über Digitalisierung. Das war früher nicht denkbar. Weil ich bin ja noch gestartet in der Zeit, wo es das alles nicht gab, weißt du? Das war mühselig.
Das glaube ich. Ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Sozusagen mein, ich sag mal, one more thing, um mal nochmal die Referenz zum Buch zu wählen oder zur Dramaturgie. Als, ich glaube, so Keynote-Speaker oder auch Speaker-Coach klingt erstmal total cool, aber man wacht ja nicht morgens auf und denkt sich, ich werde jetzt Keynote-Speaker. Gleichzeitig glaube ich, jeder, auch der zuhört, findet das Thema, hey, auf Bühnen stehen, mal einen guten Vortrag halten, einen guten Workshop referieren, und so geht's mir auch, unfassbar wichtig und es hilft dir ja in deiner täglichen Arbeit, beziehungsweise dir, mir, jedem von uns in der täglichen Arbeit. Wie bist du da reingewachsen? Auf der einen Seite hast du schon gesagt, übers Theater, beziehungsweise über das Thema Regie und über Apple. Aber wie wird man Speaker?
Ja, sehr gute Frage. Also ein Regisseur ist ja erstmal mutmaßlich ein Experte für Bühne. Egal, ob du selber draufstehst oder nicht. Selber draufstehen wäre eher der Schauspieler. Aber die Regieausbildung auch am Reinhardt-Seminar inkludiert eigentlich eine Schauspielausbildung. Ich sage eigentlich, weil du da ein paar Kurse weniger hast, aber dieses auf der Bühne stehen, ich direkt nach meiner Ausbildung und meinem Studium, stand ich auch bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne. Also das heißt, ich war da schon gut vorbereitet, sage ich mal. Aber 2 Dinge will ich dazu sagen. Das eine ist, natürlich hängt alles bei Unternehmensaufbau oder Businessaufbau mit Arbeit zusammen. Also wenn ich jetzt vorher sagte, was heute möglich ist, ist ja der Hammer, dann stimmt es. Aber es musst du es trotzdem machen. Ne? Execution makes the difference. Es ist Arbeit. Und ein Geschäftsmodell aufzubauen, dauert in der Regel 3 bis 5 Jahre. Das ist so. Ja, dass es wirklich lukrativ ist. Mach dir da zu Hause nichts irgendwie falsche Versprechungen. Ich werde es über Nacht Kinospeaker. Ich kenne keinen. Ja. Ich kenne allerdings, oder ich kannte, aber auch wieder, komm wieder zurück, Ads, wo drin steht, in 3 Monaten zum profitablen Speaker-Business. Das gibt es nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Ich kenne alle wirklich sehr, sehr erfolgreichen Kinospeaker. Das gibt es nicht. Das heißt also, ich habe mich über Jahre dahin entwickelt, will ich sagen, das ist das eine. Und das andere, ich habe mich jedes Jahr, die letzte Woche vor Weihnachten, immer für mich eine Strategiesitzung gemacht, ja, wo ich immer mich gefragt habe, was macht mir am meisten Spaß, wo habe ich am meisten Erfolg, womit verdiene ich das meiste Geld, was braucht die Welt, also letztendlich so Ikigai-mäßig, ja, und engpasskonzentrierte Strategie. Also ich habe mich da hin positioniert, wo ich bin, aber eben von Markt her. Ne? Immer geguckt auf die Zahlen, immer geguckt eben Ikigai-mäßig, macht mir das auch Spaß. Und so wurde ich halt zu dem führenden Speaker-Coach und so wurde ich halt zu einem Experten für strategische Kommunikation und Führungskommunikation. Das ist also ein Prozess. Jede Positionierung ist ein Prozess, immer. Und braucht eine gewisse Zeit, das muss reifen. Natürlich kann man es aufsetzen, man kann damit schon gleich Erfolg haben, why not? Aber es braucht in der Regel Zeit. Und nochmal zum Speakermarkt. Es gibt ja verschiedene Speakermärkte. Das tun die Leute meistens über einen Kamm scheren. Es gibt diesen Markt Speak to Sell. Das ist also, wenn du bei Marketing- oder Sales-Veranstaltungen bist, da gehen alle auf die Bühne teilen, hoffentlich tollen Content, aber letztendlich wollen sie pitchen. Ne? Ein meisterhafter Pitch ist unsichtbar. Ja, die unterstütze ich ja auch dann, die Jungs und Mädchens. Dabei und die jungen Frauen und jungen Männer aus meiner Perspektive. Und das ist natürlich, wie heißen diese ganzen Konferenzen? This is Marketing, auch Grader und so weiter. Das ist alles Speak to Sell. Da zahlst du in der Regel für die Bühne. Und beim Grader kann es durchaus sein, dass du 160.000 Euro für die große Bühne mit Stand bezahlst. Das heißt, da muss die Regel schon richtig gut sein. Und du musst auch ein richtig guter Unternehmer oder Unternehmerin sein, daraus dann vielleicht ein paar Millionen zu machen. Natürlich ist es auch Markenstärkung. Das, was ich ja mache als Speaker, ist, ich werde gebucht von Unternehmen, gehe in die Unternehmen, rede über Kommunikation und werde sehr gut bezahlt. Ja, das ist natürlich ein anderer Markt. Und warum sage ich das so? Weil Speak to Sell wird häufig verwechselt mit einer Keynote in einem Unternehmen. Also bei Greater jetzt auch wieder beim Festival, da treten natürlich viele Motivational Speaker auf, die so in Unternehmen schwer denkbar wären. Weißt du? Also in Unternehmen musst du schon in der Regel deutlich mehr Content teilen und die Leute anders mitnehmen und halt kannst nicht jetzt über, wie soll man sagen, die Leute extrem emotional hochfahren, alles gewinnen, weil dafür ist schon die Keynote von 45 Minuten oder vielleicht 1,5 Stunden zu lang. Meine längste Keynote, das ist kein Witz, ist übrigens die, geht, es ist 4,5 Stunden netto, geht über 6 Stunden, hat 3 Pausen. Da musst du schon Content liefern und kannst nicht einfach nur die Leute ein gutes Gefühl geben. Ja. Kommt natürlich auch dazu. Aber ich würde sagen, ich bin sowas wie ein Motivational Content Speaker. Also ich erzähle Storytelling, ich erzähle die Stories, die ich erlebe in den Unternehmen, natürlich ohne diese Unternehmen zu nennen. Das ist mein Content.
Nice. Um vielleicht nochmal so das Actionable oder greifbar zu machen, wie so schön sagt, für die Zuhörenden. Und ich weiß, wir sind schon Richtung Ende der Zeit. Aber welche Tipps, wenn man es runterbricht, würdest du jemandem geben, einfach um besserer Speaker zu werden, vielleicht bessere Kommunikationsfähigkeiten zu haben, bessere Präsenz zu erlangen, die man auch vielleicht sofort umsetzen kann?
Habe ich einfach so 3 genannt, die finde ich schon mal ganz gut. Logos, also Klarheit, ja. Kommunikation scheitert häufig aus wissenschaftlicher Sicht, weil sie nicht klar ist. Also klaren Content zu erarbeiten ist extrem wichtig. Ich bringe mal ein Beispiel, was ich gerne mache. Nehme ich mal jetzt nicht um zu bashen, sondern einfach um es deutlich zu machen. Nehmen wir mal die FDP. Seit vielen, 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 vielen Jahren sage ich, wie ist es möglich, dass in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, also Deutschland, ist sie ja noch, klar, Indien wird uns überholen und so weiter, aber im Augenblick noch drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, wie ist es möglich, dass eine Partei, die früher für Freiheit, also Liberalität und Wirtschaftskompetenz stand, wie ist es möglich, dass die 2,4% bei der letzten Wahl in Hamburg bekommen hat? Wie ist das möglich? Naja, weil sie eben, Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein, weil sie so rhetorisch unterwegs sind, dass man spürt, das ist nicht wirklich substanziell. Was meine ich damit? Herr Lindner kann wahnsinnig gute Reden halten, rhetorisch gesehen. Und die Peer Group sagt dann, wow, was für eine tolle Rede. Aber er erreicht nicht die Menschen. Weil dazu müsste sich diese Partei einfach nur mal klären, was sind unsere Botschaften bezüglich Wirtschaft zum Beispiel und nicht Klientelwirtschaft, sondern Wirtschaft. Wie machen wir dieses Land wirtschaftlich erfolgreich auch in der Zukunft? Dass wir also klarer strategischer Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Und nicht Rhetorik, sondern Selbstklärung. Ja? Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, was ich vorher sagte, Menschen folgen Menschen. Und dann müsste man ein paar Leute dahin setzen, die diese Botschaften sagen, authentisch, die wirklich Wirtschaftskompetenz haben. Ich kenne in der Partei Leute, zum Beispiel aus einem Schwaben, an den ich jetzt denke, der hat ein familiengeführtes Unternehmen, ist ein Weltmarktführer, ja, mit 60 Auslandsniederlassungen, der ist hochkompetent, was Wirtschaft betrifft, ja. Wenn der sichtbar werden würde, dann würde ich die Kompetenz spüren und er ist eben damit auch glaubwürdig. Dann haben wir also Logos, Pathos, Ethos, alles erfüllt. Also es ist viel wichtiger, einen Workshop über strategische Kommunikation zu machen, als und sich damit selbst zu klären, als rhetorische Fortbildung. Braucht kein Mensch. Und das ist als Speaker eben auch so. Für welche Botschaften stehst du? Für welche Botschaften willst du stehen? Für welchen Content teilst du denn überhaupt? Weil es geht schon auch darum, Content zu teilen. Ja? Und dann brauchst einfach auch Public Speaking, lernt man durch Public Speaking. Du kannst zwar durch ein Coaching sofort auf ein neues Niveau kommen, aber dann musst du auch wirklich dir Orte schaffen, wo du dich ausprobieren kannst.
Mega cool. Frank, dir schon mal vielen lieben Dank. Haben wir irgendwas vergessen? Wahrscheinlich viel, bei dem du sagst, das will ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben.
Was hätte ich noch dürfen? Keine Ahnung. Also ich finde schön, Sales, wie ich vorher sagte am Anfang, ist Kommunikation. Und Kommunikation berührt ja immer alles im Leben. Na, wir kommunizieren den ganzen Tag mit uns selbst. Und die Qualität der Kommunikation mit dir selber entscheidet, wie glücklich du im Leben bist. Ja, das ist keine merkwürdige Aussage, das ist Wissenschaft. Aber die Kommunikation, die Qualität der Kommunikation entscheidet auch darüber, ob du eine tolle Partnerschaft hast, zum Beispiel. Mit deiner Frau, deinem Mann oder deiner Freundin und so weiter. Und Kommunikation, die Qualität der Kommunikation entscheidet eben auch im Sales, ob du gute Sales-Arbeit machst. Also ein Sales-Person handelt durch Kommunikation.
Wunderbares Schlusswort. Frank, wo können die Zuhörenden mehr von dir finden, bekommen?
Vielen Dank für die Frage. Also bei LinkedIn natürlich oder auch Instagram lasse ich so mitlaufen. Mein Kanal ist LinkedIn. Und gerne einfach auf meiner Website, E-Mail office@frankasmus.com oder Website frankasmus.com.
Ragend. Zusätzlich, ich kann dein Buch auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Mir hat es viel Spaß gemacht zu lesen. Es war kurzweilig und ich habe viel mitgenommen. Und LinkedIn, wie du schon sagtest, verlinke ich hier in den Shownotes, dass auch jeder auf dein Profil schnell und einfach findet.
One more thing, noch ein Geheimnis. Ja? Das Buch ist also entstanden über unzählige LinkedIn-Postings, letztendlich vom Content her. Und the best of my book ist meine Keynote. Also auch da findet sich am Ende wieder diese LinkedIn-Postings.
Da schließt sich der Kreis. Hervorragend. Frank, vielen lieben Dank. Hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, viel mitgenommen. Viele, viele coole Insights. Und danke dir, dass du da warst. Und danke euch, dass ihr zugehört habt. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin, gute Woche. Tschüss.
Alles Gute.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.